Ja, wir werden uns heute mit der Gemeinde beschäftigen, Philadelphia. Ich musste so an meinen Junior denken in der Vorbereitung. Ich immer an ihn denken. Das ist gut, oder? Und das war, als er ein kleiner Junge war, konnte ich ihn noch gut auf den Arm nehmen. Und dann kam ein Hund. Und er fand den Hund total süß und spannend und toll. Und wow, Hund. Und dann bellte der Hund und kam schnell an. Und dann kam er zu mir. Und wollte direkt auf den Arm genommen werden. Total ängstlich, und das habt ihr sicherlich alle schon mal bei Kindern beobachtet oder selbst als Kind erlebt. Und dann wird man auf den Arm genommen und plötzlich hat man eine neue Perspektive. Und man hat eine neue Kraft, man ist nicht mehr auf sich gestellt, sondern da ist jemand, der einen hochhält, der einen Kraft gibt, einen Überblick gibt und ganz andere Möglichkeiten. Und dann ist ein kleiner, bellender Hund wieder ganz süß und man kann mit dem dann viel Spaß haben. Und heute geht es um die Gemeinde in Philadelphia, von der die kleine Kraft gewürdigt wird. Das heißt also nicht die große Power-Gemeinde, sondern das war die kleine Gemeinde, die sich so freute, dass sie von Gott auf den Arm genommen wird und getragen wird und begleitet und unterstützt wird. Bevor wir da vertiefter einsteigen, möchte ich noch beten. Danke, Jesus Christus, dass wir wieder hier zusammenkommen dürfen und nachdenken können, was du uns zu sagen hast. Beten darum, dass du uns offen machst für die Begegnung mit dir, auf das zu hören, was vielleicht für den einen oder anderen wichtig ist im Leben oder für Gemeinde. Und danke dir, dass du bei uns bist. Danke dir für die ganzen Abende schon hier, vor allen Dingen auch für die Gemeinschaft und den Austausch. Und bitten dich um deinen Segen. Amen.
Amen.
Ja, wir gehen heute zur jüngsten Gemeinde, ist eigentlich falscher Ausdruck, sondern wir gehen zu der Gemeinde, die aus der jüngsten Stadt der sieben Sendsteingemeinden kommt. Das ist die Gemeinde in Philadelphia, ist gegründet, erbaut worden im 2. Jahrhundert vor Christus. Die Namensgebung geht wahrscheinlich auf ein Brüderpaar zurück. Philadelphos heißt jemand, der seinen Bruder liebt, und wahrscheinlich stecken Attalos der Zweite und Eumenes der Zweite dahinter. Also wurde im 2. Jahrhundert vor Christus gegründet. Seit 133 vor Christus gehörte die Stadt Philadelphia zum Römischen Reich und gehörte zur Provinz Asien. Hatte ich das letzte Mal schon gesagt, wenn wir uns anschauen, wie alt die Gemeinde ist, dann wissen wir nicht genau, wann sie gegründet wurde. Möglicherweise da, als Paulus 2 Jahre in Ephesus war, dort gewirkt hat, dort gepredigt hat und ins Umland hineingewirkt hat, dass dort Leute zum Glauben gekommen sind und Gemeinde gegründet haben. Es könnte aber auch sein, aus der Provinz Asien waren auch schon Menschen in Apostelgeschichte 2 dabei, als der Heilige Geist ausgegossen wurde und ganz viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Es kann sein, dass die zarten Wurzeln dieser Gemeinde auch schon dort zu finden sind. Das wissen wir nicht genau. Was wir wissen, Sardes war ja letztes Mal dran gewesen als Gemeinde. Das war also eine Gemeinde, die einen ganz, ganz brutalen Weckruf bekommen hat. Ihr habt den Ruf, dass ihr lebendig seid, aber ihr seid tot. Und jetzt wacht auf. Konzentriert euch wieder auf das, was wichtig ist. Und wir wissen, dass diese Gemeinde dann noch weiter fortbestanden hat. Und über die Gemeinde hier in Philadelphia wissen wir auch, dass sie danach noch viele, viele, viele Jahre und Jahrzehnte existiert hat. Aus dem Jahr 156 nach Christus haben wir zum Beispiel die Aufzeichnung, allerdings keine erfreuliche Sache, dass 11 Märtyrer aus Philadelphia gemeinsam mit Polycarp getötet worden sind. Da waren aber glühende Christen dabei, die bereit waren, mit Gott diesen Weg auch zu gehen. Mit Sardes hat die Gemeinde in Philadelphia oder die Stadt in Philadelphia, die Stadt Philadelphia, Entschuldigung, nicht in Philadelphia, die Stadt Philadelphia ein gemeinsames Schicksal. Es gab dieses Erdbeben 17 nach Christus und die Stadt wurde auch dort zerstört und dann wieder aufgebaut. Es gibt wenig, was man großartig über Philadelphia sagen kann. Bei Sardes hatten wir die Tuchmacherei und Goldgewinnung und so weiter. Philadelphia, wissen wir, Weinanbau. Und es im vulkanreichen Gebiet auch entstanden. Auch hier gab es großzügige Geldmittel durch den Kaiser Tiberius, wodurch dann die Stadt wieder neu erbaut werden konnte. Und diese Stadt war bekannt für ihre vielen Tempel und religiösen Feste. Also da war, wenn man religiös flexibel war, konnte man da jedes Wochenende auf eine große Feier gehen, Party gehen und das mitnehmen und hatte seinen Spaß und seine Abwechslung gehabt. Wir schauen uns an, was Gott der Gemeinde in Philadelphia zu sagen hat, und das steht in Offenbarung 3, Verse 7 bis 13. Und ich freue mich wieder, wenn jemand von euch das laut vorlesen kann.
Und dem Engel der Versammlung in Philadelphia schreibe: Dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und sich niederwerfen werden vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinem neuen Samen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Versammlungen sagt.
Vielen Dank. Ja, Philadelphia, eine besondere Gemeinde. Und ein ganz besonderes Schreiben, das sie bekommen. Sardes war ja tragisch. Da haben wir es gelesen, ich kenne deine Werke, und dann, bom, 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 gab es immer nur eine glatte 6 zurück. Klammer auf, es gibt keine 6 minus, sonst hätten sie die auch bekommen, aber die gibt es nicht, Klammer zu. Und die Gemeinde in Philadelphia, das war eine kleine Gemeinde. Keine gute im Werbung machen für sich selber und da die Trommel rühren. Eine kleine Gemeinde, die Christus nachgefolgt ist. Und in diesem Brief gibt es keine Kritik. Es gibt nur Lob und es gibt diesen Ausblick auf die Wiederkunft Jesu, auf die gemeinsame Zeit mit Jesus, also diese intensive Zeit mit Jesus. Auch die Vorstellung ist besonders. Wir wissen ja, zu Beginn des Sendschreibens stellt sich Jesus immer auf besondere Art und Weise vor, so dass es passt für die Gemeinde. Generell ist das so, wenn wir uns austauschen, was ist dir an Gott wichtig, wofür steht Jesus für dich, wofür steht der Heilige Geist für dich, dann kommen wir immer wieder auch zu ganz unterschiedlichen Bildern und Erklärungen. Je nachdem, in welcher Lebenssituation wir sind, wird uns ein bestimmter Bereich Gottes besonders wichtig oder besondere Eigenschaften Gottes besonders wichtig. Und Jesus stellt sich hier auf ganz besondere Art und Weise vor, nämlich als der Heilige. Es ist ein Begriff, der gar nicht so oft mit Jesus in Verbindung gebracht wird im Neuen Testament. Aber hier ist er der Heilige. Und das ist so ein Begriff, der so ein bisschen abgedroschen ist, zumindest in meinem eigenen Empfinden, dadurch, dass wir so viele Heilige haben und dies und jenes hören. Und auch für mich in Liedern dann viel gesungen wird, heilig, 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 zack, und ich komme schon zur nächsten Aussage. Und da steckt so viel dahinter. Ich hatte mal ein Erlebnis, Sardinien, war ich im Urlaub gewesen, und da bin ich durch so ein Felsteil durchgetaucht. Und auf meiner Seite war es noch schattig und nicht so viel los. Und dann kam ich mit meiner Taucherbrille und meinem Schnorchel da durch dieses Felsteil durchgetaucht und habe in meinen Schnorchel hinein gesagt, wow, das war Sonneneinstrahlung, es war super blaues Wasser und es waren ganz, ganz viele bunte Fische, hatte ich noch nie gesehen in meinem Leben. Da habe ich gesagt, wow, das ist so viel, ja, so ganz anders als das, was ich vorher gesehen habe. Und das ist so schön, dass ich es gar nicht gut beschreiben kann. Und wenn wir diesen Begriff haben, der Heilige, dann wird Gott ja in ein Wort gefasst, das so viel mehr ist, als wir denken und empfinden können. Er ist der, der so ganz anders ist, der Heilige. Also heilig bedeutet dann anders, verschieden sein, unterschieden sein von den Menschen. Und sich das bewusst zu machen, dass Gott dieser heilige Gott ist, an den keiner rankommt, den keiner kopieren kann. Das ist die erste Vorstellung. Wir haben es mit dieser kleinen Gemeinde zu tun. Und ich habe am Anfang gesagt, für Kinder, wenn sie Angst haben, ist es schön, von einem großen, stärkeren auf den Arm genommen zu werden. Und Jesus zeigt, schaut mal, ich bin der, für dessen Kraft es eigentlich gar keinen Ausdruck gibt. Ich bin der so ganz andere. Und dann ist der zweite Ausdruck der Wahrhaftige. Da geht es um wahrhaftig, zuverlässig, echt. Der, dem man ganz vertrauen kann. Ich bin der, dem du zu 100% vertrauen kannst. Johannes 14, Vers 6 kennen wahrscheinlich die allermeisten den Vers. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin fasziniert, wie viele Menschen auf der Suche sind nach Wahrheit. Das geht durch alle Bildungsschichten durch. Das geht durch alle Intelligenzschichten durch. Menschen fragen sich, wo ist das, auf was ich mich so ganz verlassen kann? Wo ist der, auf den ich mich so ganz verlassen kann? Zu 100%. Und Jesus sagt, das bin ich. Ich bin der Wahrhaftige. Und da fällt mir auf, wenn ich so meinen eigenen Glauben betrachte und meine eigene Verbindung zu Jesus, ich sage, Jesus, mach du mal. Und dann mache ich selber noch einiges, weil ich denke, ich kann ja noch so und so viel Prozent beisteuern. Ich habe mal einen Vertrauenstest gemacht mit Schülern. Ich musste danach operiert werden. Ich habe die auf eine Mauer gestellt und die mussten sich rückwärts fallen lassen in unsere Hände. Vertrauenstest, ihr werdet getragen. Und ich habe gesagt, es ist so schön, wenn man anderen vertrauen kann. Aber ich habe kein Vertrauen zu meinen Schülern. Das heißt, wenn jemand runterkam, habe ich schnell meine Hände nach oben gestreckt und das Gewicht, so gut es ging, schon bereit selber zu tragen, um es dann sanft in die Hände meiner Schüler abzulegen. Hatte dann doppelten Leistenbruch. Ich habe es aber auch mit ziemlich vielen Schülern gemacht. Und das ist so ein bisschen symptomatisch, auch für meine Beziehung zu Gott, wo ich selber hingehe und sage, ja Gott, du bist mit dabei, selbstverständlich. Lass mir den Platz am Steuer. Ich freue mich, wenn du mein Beifahrer bist und mal deinen Kommentar dazu gibst, auch zu meinem Leben und sowas. Das ist gut. Aber es ist nicht gut. Ich bin der Wahrhaftige. Wenn wir darüber reden, dass du einen Punkt suchst, dass du jemanden suchst, den du voll und ganz vertrauen kannst, auf den du dein Leben ausrichten kannst, der dir ein Fundament gibt im Leben, dann ist das zu 100%. Und wir reden hier nicht von 99,9%, sondern wir reden von 100%. Der Wahrhaftige, es ist Jesus Christus, auf den wir uns verlassen können. Und das ist die Herausforderung. Wie sieht es da bei mir selber aus mit meinem Vertrauen und meinem Ausrichten? Vertrauen ist auch Entscheidungssache. Ich will vertrauen. Manchmal stolpert das Herz auch so klein hinterher. Das kenne ich auch wiederum von mir. Aber sich dann bewusst zu machen, hallo kleines Herz, du darfst ängstlich sein und sonst was. Aber befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Er ist der Schlüsselinhaber. Das ist die dritte Selbstvorstellung, die Jesus hier bringt. Und das ist ganz interessant. Das ist eine Macht, die wir eigentlich gar nicht in Worte fassen können. Ich möchte da Joachim Jeremias zitieren. Ein Theologe, der geschrieben hat, Christus hat unbegrenztes Herrenrecht über die künftige Welt. Er allein verwaltet Gnade und Gericht und entscheidet unwiderruflich darüber, ob jemand Zugang erhält zum Heil der Endzeit oder von ihm ausgeschlossen bleibt. Ausgangspunkt ist Jesaja 22, Vers 2. Ich glaube, damit ihr noch anders aktiviert werdet, können wir den mal gemeinsam lesen. Jesaja 22, Vers 2. Und wenn jemand das gefunden hat, dann bitte laut vorlesen. 22, Vers 22, Entschuldigung. Da waren so viele Zweier, da habe ich natürlich ein zu wenig gezählt. Wer mag mal laut lesen?
Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, sodass, wenn er öffnet, niemand zuschließen kann und wenn er zuschließt, niemand aufschließen kann.
Vielen Dank. Das heißt, wenn abgeschlossen ist, dann geht nichts mehr. Höchste Sicherheitsstufe. wenn aufgeschlossen ist, dann sind die Türen geöffnet. Das ist prima. Und Jesus hat diese Macht und diese Vollmacht. Matthäus 28, Vers 18 heißt es auch, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann kommt der Missionsbefehl. Aber dieses mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wie oft geben wir Prognosen ab? Wie oft lesen wir und hören wir, wenn wir uns mit Nachrichten befassen, diese ganze Weltuntergangsstimmung, alles geht uns so viel schlechter, als es uns jemals vorher ging. Ich habe mir jetzt ein Buch gekauft, wo nur positive Dinge drinstehen, wie sich das Thema Armut entwickelt hat und. Finde ich sehr, sehr schön und tut mir richtig gut, das zu entdecken. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Auf ihn können wir uns verlassen und an ihm führt kein Weg vorbei. Wir haben diesen Missionsbefehl, der drin ist. Wir haben dann später auch diese geöffnete Tür, auf die hingewiesen wird, was ich vergessen hatte zu sagen. Philadelphia war entstanden so als Missionszentrum der griechischen Kultur. Von da aus sollte es ins Hinterland hineingehen. Und Jesus zeigt, dass diese Gemeinde das auch erkannt hat und missioniert und Glauben weitergibt. Also Tür geöffnet, es wird viel gedeutet, aber die häufigste Deutung unter den Theologen ist, dass es sich um das Thema Mission handelt und nicht die Tür zum ewigen Reich, dann in die Ewigkeit hinein. Diese Mission kann niemand verschließen, niemand verhindern und die Frage ist, wie sieht das aus? Kann man das nicht doch verhindern? Wie sieht es aus? Ich habe mir aufgeschrieben, in islamischen Ländern und so weiter, da kommen Menschen zum Glauben. Ich hatte mal vor einiger Zeit gehört von der Erweckungsbewegung im Iran, wo man sagt, wie kann das denn sein? Wer sich da mit einem Traktat auf die Straße stellt und sagt, Jesus ist, liebt dich und er ist für deine Sünden gestorben, er ist der Größte, das beendet relativ schnell die Aktion, mindestens, wenn nicht auch das eigene Leben. Und es wird weitergegeben. Und das Schöne ist, dort, wo Menschen mit Jesus unterwegs sind, da strahlt das ab. Da bekommen Menschen mit, ey, irgendwie, ich mag das Gespräch mit dir, du bist so anders. Und dann kommt schon wieder der Begriff heilig mit rein. Du bist so anders als das, was ich erlebe. Du hast einen anderen Frieden in dir. Du hast eine andere Liebe in dir. Du hast eine andere Freude in dir. Wie kann das sein? Und dann gibt es die Möglichkeit, nicht nur über die eigenen Werke das weiterzugeben, sondern auch über die Worte weiterzugeben und da das zu sagen. Aber bevor das mit der Tür geschrieben steht, heißt es wieder, ich kenne eure Werke. Und das finde ich so toll. Also wenn wir über Gott nachdenken, der mächtige Gott, der beschäftigt sich mit so einer kleinen Gemeinde und kann sagen, ich kenne eure Werke. Das heißt, ich bin in Beziehung zu euch, ich beschäftige mich mit euch. Ihr seid mir nicht unwichtig, ihr seid nicht irgendeine kleine Nummer, die ich mal abarbeite, wenn da Zeit ist im Büro. Sondern ihr seid mir wichtig. Und ich beachte euch und ich freue mich über euch und ich kenne eure Werke. Und es ist so interessant, sich mal mit dem Thema Werke auch auseinanderzusetzen. Wir waren vor einiger Zeit bei meiner Schwägerin zu Besuch, die wohnt sehr, sehr schön oberhalb von Lörrach. Man kann weit in die Alpen hineinschauen. Und es war ein sonniger Tag, als es an der Tür klingelte und meine Schwägerin die Tür aufmachte. Und sie kam relativ schnell ins Gespräch über Glauben. Da ich dachte, oh Andreas, das ist interessant. Waren zwei von Zeugen Jehovas. Da habe ich gesagt, okay, super. Ein bisschen zugehört, wie es so gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt, ich habe auch Lust, damit zu diskutieren. Und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, ich finde das toll. Ich bewundere das wirklich, und das meine ich ehrlich, welchen Einsatz sie bringen. Welche Wege sie auf sich nehmen. Das finde ich klasse. Das finde ich Hammer. Ich bin auch begeistert von Gott. Und wenn ich mir so anschaue, und dann erzähle ich immer gerne das Beispiel, wie ich früher mit Finny auf, kommst heute ein paar Mal dran, ne? auf der Liege gelegen habe und so die Sterne angeschaut haben. Und dann zu sehen, wow, dieses Weltall ist so groß, dass ich keine angemessenen Gedanken dafür habe, dass ich keine Worte finde, die das ausdrücken können. Und ich bin da restlos begeistert von Gott. Wow, Hammer, so groß. Was mich aber erstaunt, habe ich dann gesagt, ist, dass es Leute gibt, die denken, dass ich als kleiner Mensch durch irgendwelche Taten diesen mächtigen Gott zufriedenstellen kann. das passt für mich überhaupt nicht. Deshalb freue ich mich, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Dass Gott mir selber die Hand entgegengestreckt hat und alles möglich gemacht hat für diese Gemeinschaft. Das ist der kleine theologische Unterschied zwischen uns und den Zeugen Jehovas. Aber der ist ziemlich groß. Aber der Anknüpfungspunkt ist, dann auch zu schauen, was ist denn mit Werken und was denke ich selber über Werke. Ich hatte es nach einer Freizeit, dass mich eine Teilnehmerin anrief und sagte, Andreas, deine Bibelarbeiten haben mich ins Nachdenken gebracht und ich habe beschlossen, jetzt für Gott das und das und das zu machen. Und da habe ich so gedacht, hey, wow, super. Habe es auch gesagt. Und dann sagte sie, ja, und dann wird Gott für mich. Und da habe ich gesagt, das war nicht mehr perfekt. Und die Frage ist, was ist die Motivation unserer Werke? Wollen wir Gott gnädig stimmen? Papa, ich will die Kaugummis haben. Das kam nicht von ihm. Ich will Kaugummis haben und das, was ich bin, dann auch artig. Ich benehme mich für eine halbe Stunde. Das funktioniert nicht. Wir kommen mit leeren Händen. Und wir haben es in Epheser 2, Vers 8 und 9: Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Sich dieses bewusst machen. Meine Werke sind nicht dafür da, um einen heiligen, wahrhaftigen, schlüsselinhabenden Gott irgendwie für mich zu begeistern. Gott ist schon begeistert und deshalb hat er andere Wege gewählt. Matthäus 5, Vers 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und Jakobus 2, Vers 14, folgende haben wir noch. Die Sache mit dem Glaube ohne Werke, dass dieser Glaube ohne Werke tot ist. Das heißt, da kommt etwas, was weitergeht. Und meine Werke sind eine Reaktion auf die Liebe, die ich erfahren habe. Vergleich das so gerne, wenn jemand sagt, oh, ich bin so verliebt in Person XY oder in einen Fußballverein oder sonst was. Und man merkt es aber nirgendwo. Oh, ich bin so verliebt. Kommt die Person vorbei. Ich warte sie nicht. Das glaubt kein Mensch. Und so ist das bei uns Christen auch. Unsere Werke zeigen anderen, dass Christus in uns ist. Dass wir mit ihm verbunden sind und dass wir von ihm alles empfangen haben, was wichtig für uns ist. Er ist der, der uns begeistert. Und das ist unsere Motivation für Werke, die sich dann entsprechend ausdrücken. Die Christen in Philadelphia leben in der Nachfolge. Das wird durch ihr Verhalten und ihre Werke deutlich. Ja, die Tür hatte ich schon angesprochen mit der Mission. Und dann kommt die kleine Kraft. Das begeistert mich immer. Ich war schon als Kind Fan von Joshua. Joshua hat nicht als Shootingstar angefangen. Der hat kein Casting gewonnen und wurde dann direkt zu dem Chef für Israel eingesetzt, sondern der hat klein und schwach begonnen. David, auch super begeistert. Wir kennen ihn ja aus Rückblick und wissen, was er so alles gemacht hat, was er alles erlebt hat. Aber diese Situation damals, da kommt der Prophet und sagt hier in eurem Haus, da ist der künftige König. Und dann geht es los und man überlegt, wer könnte denn von den ganzen Kids hier, von den ganzen Jungs, der kommende König sein? Und niemand hat den guten David auf dem Schirm gehabt. Die anderen, ey, schau mal, der hat schon gut entwickelte Muskeln, der ist besonders clever, hat viel Bücher gelesen und so weiter. Da gibt es so viele, wo gesagt wird, das würde passen. Also Gott, super, dass du hier aus der Familie jemanden nimmst, der so und so ist super geeignet als König. Und dann sagt der Prophet, nein, er ist noch nicht dabei. Hast du noch irgendeinen Sohn? Ja, ich habe nur einen. Geh mal ins Resteregal. Guck mal, was da nur so alles rumliegt. Ja, David war draußen, hat die Schafe gehütet. Und er ist es, den er begeistert. Oder Petrus, wenn wir uns Petrus anschauen. Ich bin ein Fan von Petrus. Petrus hat eine große Klappe. Petrus traut sich so ziemlich alles zu. Und Petrus fällt immer wieder auf die Nase. Aber nicht nur ein bisschen, sondern richtig so, dass die anderen es auf volle Kanne mitkriegen. nicht nur, dass er Jesus verleugnet hat, als er auf dem Wasser laufen konnte, so wie Jesus, das war was, das hat kein anderer Jünger miterlebt. Die haben es nur beobachten können. Und er hat gemerkt, wow, es tut so gut, Gott zu vertrauen. Und dann hat er da, aber irgendwie ist es komisch. Und eigentlich muss ich Angst haben. Und ich spreche das Wort eigentlich, ich habe Angst, zack, und ist untergegangen. Und Jesus muss ihn retten. Und dann kommt er mit seinen pitschnassen Klamotten, kommt er wieder ins Boot rein. Und die anderen sagen, ja, siehst du, du musst Jesus schon richtig vertrauen, nicht nur so ein bisschen. Also wir erleben das, dass Gott besonders intensiv mit denen zusammenarbeitet, die klein sind. Paulus, wenn wir uns den anschauen, dann kennen wir ihn natürlich als den großen christlichen Missionar. Ihr Paulus hatte wahrscheinlich viele Menschen sterben lassen, hat viele Menschen foltern lassen, hat intensiv Christen verfolgt. Der hatte so viel Dreck am Stecken, dass wir gesagt hätten mit einem ordentlichen Gerichtsverfahren, du kannst überhaupt nichts mehr missionieren in deiner Einzelzelle bis zum Lebensende. Und Gott sagt, weißt du, du hast vorher mit großem Einsatz meine Leute verfolgt. Ich nehme dich auf in meine Gemeinschaft. Und jetzt bringst du bitte den gleichen Einsatz, nur für eine ganz andere Sache. Du missionierst und bringst mein Wort zu den anderen. Wir haben das dann auch im 2. Korintherbrief, 12, Vers 9, 2. Korinther 12, Vers 9, wo Paulus schreibt, so das Geheimnis seines Glaubens, lass sie an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott will nicht, dass wir das große Lob abräumen, sondern dass alle denken, wie konnte das denn jetzt so gut klappen? Der Andreas hat auch gar nicht die Fähigkeiten dazu. Es ist Gott, der wirkt. Und Gott, der dadurch sichtbar wird. Ich habe mich erst gestern mit einem Freund über Gideon unterhalten. Das ist auch so jemand, der soll eine Armee zusammenstellen, da hat ein paar Leute und dann sagt Gott zu ihm, weißt du was, nimm noch weniger. Dann sieht jeder, dass ihr nicht den Hauch einer Chance habt. Nicht einen Millimeter. Kein einziger ist so blöd, dass er irgendeine Wette auf euren Sieg abgibt. Und dann gewinnt ihr. Nicht, weil ihr so toll seid, sondern weil ich, der mächtige Gott, euch die Kraft dafür gebe. Es ist die kleine Kraft, die gewürdigt wird. Im Kommentar hatte ich noch den Satz, nicht die kraftvolle, mächtige Kirche kann unser Ziel sein, sondern die geisterfüllte Kirche. Nicht die, die groß promotet und beste Social Media oder sonst was alles abliefert, sondern die, die am intensivsten mit Gott verbunden ist. Das ist unser Auftrag. Und dann haben wir den Hinweis, ihr habt das Wort bewahrt, das Bibellesen. Wer liest denn heute überhaupt noch? Und auf das Wort Gottes zu hören, ist so beeindruckend, wenn man sich mal mit Jan Hus beschäftigt oder John Wycliffe oder noch bekannter bei uns Martin Luther. Menschen, die die Bedeutung der Bibel, die Bedeutung des Wortes Gottes für uns wieder entdeckt haben und vorangebracht haben, lesbar gemacht haben. Und hier haben wir ein paar Verse noch, die wir zusammen lesen können. 2. Timotheus 3, Vers 16, folgende. Wer liest das mal?
Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und ein Diener Gottes fähig in jeder Beziehung, die wir suchen.
Danke. Und dann lesen wir noch gemeinsam Hebräer 4, Vers 12.
Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.
Vielen Dank. Ihr habt das Wort bewahrt. Das Thema Bibel lesen, egal ob man es mag oder nicht. Man kann auf dem Handy seine App lesen, das mache ich gerne morgens. Dann leuchtet mir das Wort entgegen. Das ist schön. Andere nehmen die Bibel in klassischer Buchform und lesen danach. Und es ist so gut und wichtig, da einfach viel zu lesen. Wie viele Leute sagen, ja, ich möchte auf Gottes Stimme hören und denken, ja, Gottes Stimme zu hören, das heißt, ich setze mich irgendwo hin, falte die Hände, singe ein schönes Liedchen dazu und dann kommt mir ein Bomben, ein Gedankenblitz. Das kann auch sein. Aber das Zentrale ist eigentlich, wie gehst du mit der Bibel um? Und ich finde das so toll, in Epheser 6 haben wir die geistliche Waffenrüstung. Da hat Paulus die Zeit gehabt und die Inspiration, die Soldaten, die ihn bewacht haben, mal zu vergleichen mit so einem christlichen Glauben. Und er sagt, ja, die folgenden kleinen Stücke bestehen alles für das und das im christlichen Glauben. Und es gibt nur einen einzigen Gegenstand, der so zum Angriff geeignet ist. Also der quasi dem Feind zeigt, hör mal zu, du hast mich ernst zu nehmen. Das ist das Schwert. Und das Schwert wird verglichen mit dem Wort Gottes. Und wie oft träumen wir von einem kraftvollen Christsein und kennen die Bibel nicht. Das Schwert. Was haben wir denn da an biblischen Zusagen zum Beispiel? Gerade dann, wenn wir so ein bisschen niedergeschlagen sind, wenn wir angefochten sind, wenn Gedanken da sind, die uns nicht weiterbringen und uns nicht fördern. Und dann ein Bibelwort entgegenstellen zu können. Elke hat mir mal ein Buch mitgebracht zum Thema geistliche Kampfführung. Und das ist hochinteressant, das ist ein altes Buch von den Benediktinern. Und die sind hingegangen und haben gesagt, ja, es gibt Lebenssituationen, in denen wir immer wieder angefochten sind, wo Gedanken kommen, die nicht von Gott sind, die uns nicht weiterhelfen, und haben einen Bibelvers dagegen gestellt. Und die Aufgabe der Benediktiner, ich habe es ja nicht so intensiv gemacht wie die, Bibelverse auswendig zu lernen. Und wenn diese Gedanken da sind und du nicht schlafen kannst morgens um 3:30, dass du dann sagen kannst, Gott hat in seinem Wort gesagt und das stelle ich dem entgegen und darauf konzentriere ich mich und darauf vertraue ich und verlasse ich mich. Das Wort Gottes kennenlernen, immer besser kennenlernen, sich damit befassen, Zeiten nutzen. Es gibt so viel Zeiten. Ich habe mich auch schon mal beim Arzt geärgert, es war so langweilig. Bis ich auf die Idee kam, ich kann ja auch in der Bibel lesen, beim Arzt im Wartezimmer. Ich kann, wenn ich irgendwo stehe und weiß, ich muss mich jetzt nicht auf irgendwas anderes konzentrieren, kann ich mein Handy anmachen und in meiner Bibel-App lesen. Oder man hat ein kleines Neues Testament zum Beispiel mit und kann das rausziehen und darin lesen. Es gibt so viele Freiräume auch, in denen wir uns weiter mit Wort Gottes befassen können. Das ist ganz wichtig. Wir haben also dieses Kennzeichen und die Anfrage an uns, wie es aussieht mit unserem Umgang mit der Bibel, mit dem, was wir aus dem Wort Gottes kennen. Und dann haben wir Vers 10, da geht es um die Zeit der Versuchung. Das ist schwierig auszulegen. Da gibt es solche und solche Anschauungen und viele, die schreiben, sie wissen eigentlich nicht, was das bedeuten soll. Aber was schön ist für uns, dass Gott durch Zeiten der Prüfung mit durchgeht. Ich habe mal einen Schüler, der hat mich, also war Mittelstufe der Realschule, mitten in der Klausur oder gegen Ende der Klausur, hat er mich was gefragt. Herr Lotz, wie ist das denn damit? Und da habe ich überlegt, soll ich ihm antworten oder nicht? Und oft sage ich, ich kann mich nicht dazu äußern, denn das hat ja mit der Klausur selber was zu tun. Aber bei dem habe ich gesagt, nee, schau, das ist das und das. Und dann hat er eine 5 von mir bekommen. Und hat sich von mir beschwert und hat gesagt, ja, Lotz, warum habe ich denn eine 5 bekommen? Sag ich, ja, wenn du nicht hinschreibst, was ich dir sage. Ja, ich ging ja nicht davon aus, dass ich mir das Richtige sage. Sag ich, wenn du mich fragst, also ich habe so gesagt, dass natürlich die anderen es auch nicht bekommen konnten. Und dann musst du es auch hinschreiben. Und ich habe vorhin schon von diesem Vertrauen gesprochen, der Wahrhaftige. Und mit meinem eigenen Zweifel und Vertrauensproblem. Und Gott unterstützt uns in Prüfungen. Und mir passiert es so leicht, wenn ich in so einer herausfordernden Situation bin, dass ich dann noch mehr auf mich schaue. Anstatt das zu machen, was gut und richtig und wichtig wäre, nämlich mehr auf Gott zu schauen. Und er ist es, der mir die Lösung sagt oder zeigt, der mich unterstützt und trägt und mitgeht durch diese Zeit. Und das ist etwas, was ich aus diesem Vers mitnehme. Ich kann es theologisch nicht ganz deuten, was damit gemeint ist mit dieser Zeit der Versuchung, aber Gott ist dabei und Gott trägt. Und das ist was, was ich für mich selber mitnehme. Und dann haben wir in Vers 11 dieses Ich komme bald. Ich weiß nicht, wie intensiv sich der eine oder andere schon mit der Frage der Wiederkunft Jesu auseinandergesetzt hat. Ich hatte eine Zeit als Student, da hat mich das sehr beschäftigt. Und ich habe sehr viele auch dicke Bücher dazu gelesen, mit ganz schlauen Ideen und wie das so theologisch alles entwickelt werden könnte. Und an welchem Tag Jesus, auch wenn wir es nicht ganz berechnen könnten, aber wahrscheinlich wiederkommt. All das stand in diesen Büchern drin. Und dann wurde ich angesprochen, ob ich bei der Entstehung einer Kantate Jesus kommt wieder mitwirken könnte und mal mein ganzes Know-how, mein ganzes Wissen dort einbringen könnte. Und wir haben uns zusammengesetzt. Oh, und ich war so begeistert, was ich alles wusste. Und wie ich das so alles ausbreiten konnte. Und dann bekam ich damals noch per Post die Druckfahne für die Kantate geschickt. Also erstmal den Aufbau der Kantate. Und ich habe gelacht, weil ich habe gedacht, Andreas, wie dumm bist du eigentlich? Ich habe mich verzettelt im theologischen Klein-Klein, in unterschiedlichsten Deutungsansätzen. Und in dieser ganzen Kantate gab es nur eine Botschaft. Jesus kommt wieder. Mhm. Fertig. Und das finde ich so wichtig. Sich damit zu befassen, welche Bedeutung hat das, dass Jesus wirklich wiederkommt, um uns mit ihm noch intensiver zu vereinen, sodass wir in sein Reich kommen, in dem seine Werte der Liebe und Freude und des Friedens dominieren, da sind, wo alles Leid weg sein wird, wo die Tränen abgewischt sind. Und es tut gut, sich damit zu befassen. Nicht, um theologisch das Klein-Klein zu zerlegen, wie ich das mal sportlicherweise gemacht habe, sondern ja, als Zielpunkt, aus etwas, auf das wir zulaufen, aus dem wir Kraft beziehen und uns freuen. Und wir haben dann diese Aufforderung, auch geduldig dran zu bleiben am Glauben und nachzufolgen. Und das ist es, worauf es ankommt. Ausrichten auf Gott, auf Jesus, auf das, was er uns anbietet, das, was er mit uns vorhat. Uns von seiner Freude anstecken lassen und den Weg gemeinsam durch gute und auch durch schwierige Zeiten zu gehen. So im Traualtag verspricht man ja dann manchmal in den Formulierungen, in guten und bösen Tagen. Und ich habe mal den Begriff böse nachgeschlagen, woher der kommt. Und der kommt von bos oder bose, schwach. Das heißt, in Tagen, in denen du gut bist, sei verbunden mit Gott. In Tagen, in denen du schwach bist und dich als schwach erlebst, sei verbunden mit Gott. Er ist der, der dich auf den Arm nimmt und dich stärkt. Ja, so viel zur Gemeinde in Philadelphia. Wir haben es also mit dieser kleinen Gemeinde zu tun, die doch so viel Zukunft noch hatte, die auch so viel Wirkung hatte über Philadelphia hinaus. Und der klar gemacht wird hier im Sendschreiben, ich bin der Heilige, ich bin der Wahrhaftige, ich bin der, für dessen Macht du kein einziges Wort findest, du findest kein Gefühl, um es richtig zu erfassen. Ich bin der, der drüber steht, und ich bin der, und das ist das Wichtige, der dich kennt, dich liebt, dich trägt und mit dir geht und dich auch bewahrt. Und ich habe noch ein paar Fragen zum Gespräch und wir können dann wieder in kleine Gruppen gehen. Ich lese die Fragen schon mal vor. Die erste Frage ist, wo erlebst du aktuell eine geöffnete Tür, die Gott dir schenkt und wie gehst du damit um? Hier könnte man auch in den Konjunktiv reingehen, wo könnte es eine geöffnete Tür für dich geben? Dann, wie können wir trotz kleiner Kraft Jesus treu bleiben? Drittens, welche Herausforderungen oder Widerstände bedrohen unser Festhalten an Christus? Und was bedeutet es praktisch, sich auf Jesus' baldige Wiederkunft auszurichten? Ja, dann, heute kann man wieder nach draußen gehen, wenn man möchte, oder sich im Gemeindehaus verteilen und um 20:45 machen wir weiter.